Daily Dakar. Die tägliche Dosis Wüstenwahnsinn. Mein Name ist Norbert Okenga und das sind unsere Themen im heutigen Pitcast, dem neuen Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Das Motto des Tages kommt von Matthias Walkner, der nach der Zieldurchfahrt in Lima als erstes die Maßgabe ausgab.
Hat's euch ein Bier auf oder ein Sekt und stoßt an. Wir haben es geschafft.
Jeder, der heute das Ziel in Lima erreicht hat, ist vor allen Dingen eines, ein Held, der die Rallye Dakar und den eigenen inneren Schweinehund bezwungen hat. Entsprechend groß ist auch die Erleichterung zunächst einmal, es geschafft zu haben nach dieser härtesten Rallye und dem größten Abenteuer des Motorsports.
Bin ich froh, dass der Kampf jetzt vorbei ist.
Die letzte Etappe trägt ein völlig anderes Gesicht, als das sonst bei der Rallye Dakar üblich ist. Es ist kein Rolling Home, also kein Dahinrollen mehr einem Ziel entgegen wie in der Vergangenheit, sondern es ist eine vollwertige Etappe mit vielen Tücken und mit einer sportlichen Entscheidung, zumindest bei den Motorrädern, die theoretisch noch auf den letzten Drücker ausgefochten werden kann. Dirk von Zitzewitz, der Beifahrer bei Genil de Villiers im Toyota Hilux als Teamkollege des designierten Siegers Nasser Al-Attiyah, gibt seine Charakteristik der letzten gut 100 Kilometer.
Wenn wir dann am 17.01. in Lima ankommen werden, irgendwann am Nachmittag oder Abend, denke ich, dass wir sehr viel Sand geschluckt haben, sehr viel Staub in uns haben und wahrscheinlich auch viel geschaufelt haben werden. Ich hoffe, dass wir nicht schrauben mussten zwischendurch, aber definitiv werden wir hart gearbeitet haben, die 10, 11 Tage davor. Das wird keine einfache Dakar. Sie wird nicht so abwechslungsreich sein, wie die Dakars in der Vergangenheit waren, aber sie wird mit Sicherheit sehr schwer werden und es wird sehr sandig werden. Viel Sand in den Schuhen.
Spannung herrscht natürlich vor allen Dingen noch in der Motorradwertung. Da trennen gerade mal 62 Sekunden, also sprich eine gute Minute, den führenden Toby Price mit seinem maladen Handgelenk und seinen pumperlgesunden Verfolger Pablo Quintanilla. Die beiden fahren auf gleichem Maschinenmaterial. Ein Bike heißt KTM, das andere Husqvarna, ansonsten unterscheiden sie sich überhaupt nicht. Und Quintanilla weiß, es geht um alles für ihn auf dieser letzten Prüfung. Er hat das Zeug und vor allen Dingen die Zeit dazu, seinen denkbar knappen Rückstand noch aus eigenen Mitteln zu drehen, nur mit rein fahrerischer Leistung. Die Distanz, die heute noch zurückzulegen ist, die langt auf jeden Fall für eine solche Offensive und dementsprechend riskiert Pablo Quintanilla vom Fleck weg von Beginn an gleich einmal alles. Das Ergebnis allerdings verheerend. Schon bei Kilometer 10 stürzt Pablo Quintanilla eine Düne hinab und bleibt zunächst einmal benommen liegen. Hat der zweifache Marathon-Weltmeister von Husqvarna am Ende zu viel gewollt, zu viel riskiert bei seiner Aufholjagd gegen Toby Price? Heinz Kienigartner, der oberste Marathon-Chef bei KTM und Husqvarna, widerspricht dem ganz entschieden.
Nein, das heißt zu viel gewollt. Er hat nur eine Minute Rückstand gehabt. Er hat natürlich riskiert und finden wir alle eigentlich richtig. Muss man probieren. Also als Rennfahrer kann man nicht sagen, mit einer Minute Rückstand, ich bin happy mit dem zweiten Platz. Ja, der hat einen gebrochenen Fuß. Der hat sich nach wenigen Kilometern hat er eine Abbruskante runtergesprungen. Jetzt ist eh schon auf Twitter überall das Video. Ein brutaler Crash, also brutal eingetaucht und hat den Mittelfuß gebrochen auf jeden Fall. Ist noch fertig gefahren, aber halt langsam mehr.
Mit einer ganz anderen Marschroute versucht zunächst einmal Matthias Walkner in die Rallye hineinzugehen. Er hat sich Zurückhaltung vorgenommen, weil er weiß, was auf der letzten Etappe noch auf ihn wartet.
Ja, heute in der Früh irgendwie ein bisschen froh gewesen, dass ich nicht wirklich, sag ich mal, um einen Sieg noch mitkämpfen habe können, weil ich gewusst habe, dass die Etappe extrem gefährlich ist mit lauter so blöde, runde, lange Kanten, wo du in so dünnen Wallis drin fährst, wo du wieder so um einen 100er Schnitt herum hast. und es kann halt richtig deppert ausgehen. Ich habe mir aber gedacht, nichtsdestotrotz, kann ja bei jedem irgendwas sein, ich bleib schon drauf auf Gas, aber halt halbwegs auf Sicherheit.
Aber es ist meistens aussichtslos, an die Vernunft von Sportlern zu appellieren. So auch heute bei Walkner. Am Ende bricht doch der Sportler in ihm durch. Es kommt zu einem Stimmungswandel auf der Etappe. Zunächst noch zeigt er sich emotional übermannt von der Großartigkeit der Gefühlswelt. Jetzt auf den letzten Kilometern dem großen Ziel entgegenzurollen. Und es kommt ihm vor wie ein Kopfkino der Emotionen. Auf einmal spürt er die ganze Begeisterung und die ganze Faszination der Rallye Dakar auf einen Schlag in einer Wallung über ihn hereinbrechen.
Bin dann echt eigentlich recht motiviert gewesen nach 4-5 Kilometer und habe einfach versucht, die letzten 100 Kilometer zu genießen, dass ich echt einfach das Privileg zu schätzen weiß, was ich da tun darf, wie der anmachen darf, ist die letzte Etappe bei der Dakar, so wie es ausschaut. Kann ich aufs Podium fahren, wenn alles passt, und die letzten Tage waren echt so zart, weil ich gedacht habe, wow, geil, genieß nochmal, und habe mich dann echt selber mehr und mehr pusht.
Und dann bricht er doch noch durch, der Sportler in Matthias Walkner. Kein Wunder, schließlich ist er auch Österreichs Motorsportler des Jahres 2018. Und da lässt er sich doch nicht so ohne weiteres in einen gemütlichen Modus hineindrängen. Ganz im Gegenteil, er riskiert so viel, dass er an derselben Stelle wie Pablo Quintanilla ebenfalls einen Sturz erleidet. Dabei muss er sogar noch höchste Artistik in der Luft auf dem Bike an den Tag legen, um nicht noch Schlimmeres zu vermeiden.
Ein bisschen verleiten lassen, aber es ist echt geil gewesen. Das Motorrad super funktioniert, ich habe das Vorwerk gescheit zutraten nochmal, weil man dachte, okay, für die 100 Kilometer da kannst du teilweise ein wenig drüber gehen, und habe dann bei Kilometer 11,4 ungefähr, sind wir schon 3-4 Kilometer lang, immer so voll dahin, so ein Tal rausgefahren, lauter so runde Dünen. Übrigens habe ich, glaube ich, heute ein GoPro mitgehabt. Dann zeige ich euch einmal ein paar die Aufnahmen, dass wisst, wie schwer sichtbar die Abrisskanten sind. Und habe dann echt mit einem 90er so eine runde Düne nicht so wahrgenommen, dass das so abreißt, so abrupt. Und bin voll in den Gegenhang eingesprungen und wieder voll eingeschädelt in der Luft. Habe ich mir kurz gedacht, dass ich nicht stehen werde, also dass ich zu Boden gehen werde. Aber ich habe dann echt in der Luft einen Gang runtergeschalten, Vollgas in Begrenzer, geschaut, dass ich am Hinterrad raufkomme und dass, sobald ich lande, das Motorrad wenigstens einen Zug nach vorn macht und nicht, dass mich stumpf reinhaut in den Gegenhang. Und bin dann an meinen Helm, lieb mir immer ein wenig aufbissen, und bin dann an meinen Helm, Vollgas, auf den Lenker eingeschädelt. Und das Sprunggelenk hat es mir runtergetraten, weil ich mir dachte, boah, scheiße, ich bin dann die nächsten 10 Kilometer alles im Sitzen gefahren und teilweise nur auf einen Fuß recht gestanden, weil es so weh hat. Und habe mir dann gedacht, okay, einfach nur mehr bitte ins Ziel kommen. Habe aber auch gewusst, ich kann mir nicht zu viel Zeit erlauben, weil wenn das Helm die Stunde wieder zurückkriegt, wäre ein Protest, glaube ich, eingelegt. Dann habe ich auch nur 3-4 Minuten auf ihm, also ich kann mich auch nicht zu viel ausrosten. Und dann mit dem ganzen Adrenalin, und mir war einfach klar, was da jetzt bei den Etappen geht, muss ich einfach mit zusammenreißen, Zähne zusammenbeißen und andrucken, und habe dann echt versucht, Vollgas zu pushen, wo es geht, damit einfach die Zeit schnell vergeht und dass ich gar keine Zeit habe, dass ich auf den depperten Fuß denke.
Die böse Vorahnung bestätigt sich an derselben Stelle, nur ein paar Kilometer weiter. Den Dünen kam auf oder abwärts, erwischt es auch Quintanilla. Für Walkner gilt nur noch eins, Zähne zusammenbeißen und sich dann irgendwie zum Zielstrich quälen. Genau das schafft der gute Freund von Marcel Hirscher, dem österreichischen Skisuperstar, auch. Und das Pech von Pablo Quintanilla spült Matthias Walkner dann sogar noch auf Platz 2 hinter den Sieger Toby Price nach vorne.
War dann glücklich, weil ich über die Ziellinie gefahren bin und habe echt ein wenig Tränen in die Augen gehabt, weil ich echt extrem viel Energie reingesteckt habe in die Dakar, extrem bemüht war jeden Tag, und es ist halt echt lässig, wenn es dann alles so aufgeht. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, dass es vorbei ist. Super letzter Tag gewesen, und ich habe halt dann echt gleich gewusst, okay, das ist ja ausgegangen, weil so viel habe ich sicher nicht verloren, weil das Tempo echt ganz gut war.
Walkner weiß genau, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. Natürlich der KTM-Truppe, aber auch den vielen Fans und Freunden, die von zu Hause aus mitgefiebert haben, die jeden Kilometer von Matthias Walkner von Hiasi verfolgt haben im Internet oder in den Fernsehübertragungen. Die Welle der Begeisterung für Walkner, die hat er bis nach Südamerika gespürt. In gewisser Weise ist es Walkner in den vergangenen 2 Wochen so ergangen wie der deutschen Handballnationalmannschaft gerade dieser Tage in Berlin oder ab Samstag in Köln, getragen auf einer Woge des Jubels und des Enthusiasmus, schafft es Matthias Wagner, auch seine üblen Schmerzen zu vergessen. Er bezieht aus der Unterstützung seiner Fans in Österreich jene Motivation, sich immer wieder aufs Neue durchzubeißen, die Maschine wieder aufzuklauben, wenn sie im tiefen Sand liegt, den Helm wieder aufzusetzen am Morgen, auch wenn noch bleierne Müdigkeit in den Knochen hängt, und trotz eines schmerzenden Sprunggelenks und Kopfschmerzen nach den Einschlägen immer wieder aufs Neue ans Limit zu gehen. Das Ergebnis ist ein zweiter Platz hinter Toby Price.
Danke vielmals an alle fürs Mitfiebern, fürs Darmhalten. Ist in schwierigen Phasen echt viel wert und gibt dann viel Kraft. Und freue mich jetzt, wenn ich bald heimkomme, ein bisschen auskurieren. Und danke vielmals.
Auch Wagner zeigt sich angetan von der Technik und dem Team des KTM-Werksrennstalls aus Mattighofen.
Motorrad, Team, alle gewaltigen Job gemacht, abgeliefert, so gut funktioniert. Es war sicher mit Abstand mein bester Dakar, was ich gefahren bin. Aber es ist halt einfach die Luft so dünn, es druckt jeder nur mehr an. Riesenkompliment an einen Pablo und an einen Price, wie der das da durchgeschalten geschafft hat, auch gewaltig, was für hart ist auch. Und der Pablo hoffentlich bleibt am Podium. Es war ihm so zum Vergunnen, weil er hat es mindestens genauso verdient wie ich.
Dieses Mitgefühl für Pablo Quintanilla wird sich allerdings als leere Hülle erweisen, denn der Skandal um Sam Sunderland kocht noch einmal hoch im Ziel und er kocht durchaus mit Vehemenz hoch. Sunderland hat es nämlich geschafft, seine einstündige Strafzeit wegzuargumentieren im Gespräch mit den Sportkommissaren. Er hat die Spokos davon überzeugen können, dass er eben nicht selbst an dem Iritrek-System herummanipuliert hätte, sondern dass eine Sicherung durchgebrannt sei. Und die Sportkommissare folgen dieser Argumentation. Zumindest lässt sie sich nicht mehr widerlegen.
Dass man ihn gestraft hat, wenn er beschissen hat, ist richtig. Nur es kann niemand sagen und niemand kann es ihm nachweisen, ist die Sicherung kaputt worden oder nicht. Also normalerweise, wenn es keine Beweise gibt, spricht das schon für den Beschuldigten. Ne? Überall so im Recht. So haben sie es dann, glaube ich, jetzt auch gesehen und deshalb haben sie mir jetzt die Zeit wieder gut geschrieben. Was wir schon komisch finden, dass sie das nach dem Zieleinlauf ist die Meldung gekommen. Also jeder hat sich ja seine Tagestaktik irgendwo nach dem Resultat, wo es gestanden ist, zurechtgelegt, dass da nach dem Rennen wieder eine Änderung kommt, weil es hätte ja auch passieren können, dass wie der Toby Price gesehen hat, dass der Kind da gestürzt ist, dass der auch längst einmal gefahren wäre, ne? Und gehofft hat, dass es reicht gegenüber den Wagner. Und dann könnte es passieren, dass die dann ja einer, der über den grünen Tisch mit einer Zeit gut trifft, daherkommt, noch überholt. Also das ist sicherlich eine Nachlässigkeit der Kommissare. Ja, das sage ich gar nicht dem Veranstalter, aber das sind schon die Sportkommissare, die das ausgesprochen haben und die das immer 2-3 Tage hinauszögern, bis eine Entscheidung kommt. Das kann ja nicht sein bei so einem Rennen, wo jeden Tag neu aufgemischt wird.
Die anderen Fahrer wissen natürlich ganz genau, was die Stunde. Das kann man alles vergessen und das stellt in der Tat den sportlichen Wert der Dakar doch ein Stück weit in Frage. Bei den Motorrädern ist dieser Ärger ziemlich offen aufgebrochen am Donnerstagabend nach der Zieldurchfahrt. Denn man hätte Pablo Quintanilla es mit seiner Verletzung und dank seiner Kampfkraft so sehr gegönnt, auf Platz 3 geführt zu werden. Sam Sunderland dagegen, dem gönnt man das nach diesen Eskapaden in diesem Jahr überhaupt nicht. Ihr seht schon, die Dakar muss hinter den Kulissen noch einmal ordentlich durchleuchtet werden, um hier wirklich alle Facetten der Schwierigkeiten rauszuarbeiten. Das habe ich mir vorgenommen für die kommende Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die Mitte Februar erscheint, denn es gibt viel zu lüften bei der Technik, bei der Umsetzung, bei der Organisation in diesem Rumpfjahr. Es greift eins ins andere, Probleme in der Organisation, die sich niederschlagen auf die Ergebnisse auf der Strecke und die vielleicht ihren Ausgang genommen haben darin, dass die Rallye eigentlich mit nur einem Land eine Notlösung gewesen ist. Eine Notlösung, die übrigens auch bei Timo Gottschalk, dem Beifahrer von Yazid Al-Raji in einem X-Raid Mini in der Autowertung, nicht auf allzu viel Begeisterung gestoßen ist. Stunde geschlagen hat. Die können sich reinversetzen in das, was möglicherweise in Sunderland vorgegangen ist. Und so wabert es denn mehr als nur eine Unterstellung durchs Biwak bzw. durch den Zielraum in Lima, dass Sunderland sich mit seinem Eingreifen beim Iritrek sehr wohl eine bessere Startposition verschafft habe und dass es eben auch durchaus Absicht gewesen sein dürfte, von Sunderland billigend in Kauf genommen, dabei erwischt zu werden. Entsprechend herrscht eine gewisse Abgunst gegenüber Sam Sunderland, weil der damit gegen den Sportsgeist der Dakar verstoßen hat, der doch eigentlich so hoch gehängt wird bei dieser Veranstaltung, höher als bei jedem anderen Rennen und bei jeder anderen Rallye der Welt. Gleichzeitig gibt es auch viel Ärger über die Sportkommissare, dass die es nicht schaffen, die Regeln so durchzusetzen, dass solche Behumsereien bereits im Keim erstickt werden. Da haben die Organisatoren für die kommenden Jahre jede Menge Arbeit vor sich, um das ein bisschen zu entrümpeln und um die Rallye wieder fairer zu gestalten. Denn solche Vorkommnisse wie mit Sam Sunderland und wie auch mit Honda-Fahrer Kevin Benavides, die stellen diese tolle Veranstaltung unter eine Wolke, wo sie überhaupt nicht hingehört. Die Sportkommissare kommen aus Frankreich, sind also Funktionäre der dortigen Motorsportföderation. Es sind keine offiziellen vom Motorradweltverband FIM oder vom Automobilweltverband FIA, denn die ASO, die Veranstalterorganisation sowohl der Tour de France für Fahrräder als auch der Rallye Dakar, hat sich das Recht ausbedungen, das Ganze auf rein nationale sportliche Ebene zu lassen, um so die Funktionäre aus dem eigenen Land mitnehmen zu können. Ich höre mehr und mehr Stimmen, dass das ein Teil des Problems sei, denn nicht nur rund um Sam Sunderland und Kevin Benavides hat es diese Beschummeleien gegeben, auch bei Kamas in der LKW-Wertung herrscht große Verärgerung über eine nachträgliche Korrektur des Ergebnisses auf einer Etappe, die wegen Nebels abgebrochen werden musste vor dem zweiten Teilabschnitt. Da haben die Funktionäre die Zeit von Dmitri Sotnikov, dem Zweitplatzierten im Kamas LKW, mehrfach hin und her geschoben und am Ende haben sie deswegen die Startposition dermaßen nachteilig ausgelegt für den Folgetag, dass Dmitri Sotnikov de facto 28 Minuten verloren hat, ohne jegliches eigenes Zutun. Wladimir Chagin, der Teamchef von Kamas, hat bei den Sportkommissaren und Offiziellen vorgesprochen, aber er hat selbst nicht verstanden, wie die Argumentation der Franzosen für dieses Hin- und Her-Korrigieren des Ergebnisses gelautet hat. Und wie soll dann erst ich es verstehen und euch plausibel rüberbringen können?
Kurze Rallye, also kürzer als üblich, aber doch schon heftig. Für die vielen Dünenpassagen, weil die langen Fahrzeiten, hat schon ganz schön geschlaucht. Aber generell muss ich sagen, fehlt ein bisschen die Abwechslung. Das war doch schon recht eintönig von der Streckenführung her und nicht wie eine Dakar sein sollte, in meinen Augen. Es fehlte schon die Abwechslung vom Terrain. Es war zu viel Sand und zu viel gleiche Etappen alles. Und nur im Sandkasten spielen macht nach 10 Tagen wirklich Spaß mehr.
Viele sehnen sich nach dieser Ausgabe mehr denn je der guten alten Zeit in Afrika entgegen, auch wenn es dort ähnlich viele Wüstenanteile gegeben hätte.
Ja, aber ich glaube nicht so viel, da wäre schon mehr Abwechslung dabei gewesen, als dass man bei Schotterpisten, hier ist ja fast nur Sand, Dünen oder weichen Sand, also die kurzen Stücken, wo es mal über eine Piste ging, die kann man komplett vernachlässigen. Also so wie Dakar in den letzten Jahren war, ist das davon weit entfernt gewesen. Ist mal was anderes, aber jedes Jahr brauchen wir das glaube ich nicht.
Die Frage, wie man eine Rallye Dakar in Südamerika so schwierig und so anspruchsvoll wie möglich macht, die begleitet diese Veranstaltung schon seit dem zwangsweisen Auswandern auf den anderen Kontinent. Der Weg in die extremen Höhenlagen von Bolivien, wo die Fahrer an der Höhenkrankheit litten und beispielsweise ein Yazid Al-Rajhi auf einer Verbindungsetappe den Platz für Timo Gottschalk räumen musste und sich selbst an die Sauerstoffflasche gehängt hat, um überhaupt über die Distanz zu kommen, die hat ebenfalls für Diskussionen gesorgt. Immer wieder kommt es einem so vor, als würden die Veranstalter versuchen, die Rallye künstlich noch schwieriger zu machen, als sie ohnehin schon ist. Und damit nehmen sie teilweise Abstriche bei der Sicherheit in Kauf.
Ja, ist halt schwierig. Also klar wollen sie immer große Storys haben und die besondere Schwierigkeiten haben. Und die Schwierigkeiten diesmal waren halt der viele Sand, die vielen Dünen. Ist halt so. Wie gesagt, ob man es mag oder nicht mag, ist halt eine andere Frage. Jeder hat seine Vorlieben. Manche lieben Dünen, manche nicht. Also ich brauche sie an 3-4 Tagen, das ist alles toll, aber nicht den ganzen Rallye lang. Also dann fehlt mir irgendwie ein bisschen, sportlicher Aspekt fehlt mir dann irgendwie.
Dirk von Zitzewitz schließt sich diesem Fazit an. Auch für den Schleswig-Holsteiner war die Dakar 2019 eine Veranstaltung, die gemischte Gefühle hinterlässt.
Weil wir halt nur durch ein Land fahren konnten, da wir nur in Peru gefahren sind. Trotzdem hat der Veranstalter es geschafft, ein Dakar-würdiges Layout zu kreieren und eine harte Dakar zu servieren, die die meisten Kriterien einer Dakar erfüllt. Sie war anspruchsvoll, sie war hart, sie war lang, sie war herausfordernd fürs Material, für Fahrer, Navigatoren, für die Teams. Und trotzdem war es natürlich logistisch einfacher als jede andere Dakar. Das Abenteuer war etwas kleiner geschrieben. Wie gesagt, nur ein Land, nur Peru in Anführungszeichen. Und auch nur einen kleinen Teil von Peru, nämlich die trockene Wüste. Wir haben sehr, sehr viel Sand gehabt, extrem viele Dünen und ganz viel Feschfesch.
aber eben auch nichts anderes. Keine Bergpässe, keine WRC-Strecken, keine Steppe, keine große, weite Wüste, sondern alles war eng und ziemlich zickzack. Wie gesagt, eine anspruchsvolle Dakar, Dakar würdig, aber trotzdem nicht, also definitiv nicht meine schönste Dakar.
Nani Roma hatte in unserem Pit-Blog, also dem Blog auf der Website pitwalk.de, bereits im Vorfeld der Rallye angekündigt, dass er davon ausgehe, es werde eine Rallye der Beifahrer werden. Vor allen Dingen deswegen, weil die etwas ungewöhnliche Streckenführung, einmal nach Süden, dann wieder rauf nach Norden, zwangsläufig dafür sorgt, dass die Fahrer irgendwann jenen Spuren in der Wüste wieder begegnen, die sie ein paar Tage vorher beim Weg nach Süden selbst gelegt haben. Und dann, so sagte Nani Roma, sei es eine Charakterfrage für die Beifahrer, sich nicht dazu verleiten zu lassen, diesen Spuren einfach nachzufahren, sondern streng nach Roadbook die nächsten Kontrollpunkte anzupeilen, die ja ganz woanders liegen als dort, wo die Strecken von Norden kommend hinführen. Das Begegnen mit den Spuren der eigenen Vergangenheit, laut Timo Gottschalk, durchaus ein Thema gewesen.
Das war ein paar Tagen schon ein Thema, dass man ein bisschen wachsam sein musste. Generell war die Navigation aber nicht so extrem schwierig, da es halt sehr viele Wegpunkte gab. Es gab halt ein paar Wegpunkte, die versteckt waren, diese WPCs, die bewusst so gelegt waren, dass man sie eigentlich nur mit Glück findet oder womit auch immer. Dadurch war so ein paar Tage, wo man ein bisschen suchen musste. Aber ansonsten hatte das navigatorisch in meinen Augen keinen riesigen Anspruch. Klar musste es mal aufpassen, dass es in die richtige Richtung unterwegs ist, aber das wusste man schon vorher eigentlich, an welchen Stellen man aufpassen muss.
Das größere Thema, gerade bei den Autos allerdings, war das ewige Festfahren im tiefen Puder- und Pulversand in den Wüsten von Peru. Selbst die großen Favoriten, selbst die anerkannten Wüstenfüchse, wie beispielsweise ein Stefan Peterrancel und ein Genil de Villiers, haben sich immer wieder bis über die Achsen eingegraben und viel Zeit verbracht mit Sandblech und mit Schaufel, meistens auch sogar am Abschleppseil, um aus der Bredouille wieder rauszukommen.
Ja klar, du musst dich halt irgendwie, wichtig, weil dich aus der Scheiße raushalten. Keine Fehler machen, dich irgendwo lange festzustecken, dich nicht irgendwo zu verfahren oder so. Darum ging es, glaube ich, hauptsächlich. Und klar, viele haben viel Zeit verloren, weil sie festgefahren haben. Wir genauso. Wir haben es auch öfter mal richtig festgefahren. Ich glaube, das war auch ein bisschen der Knackpunkt der Rallye, dass man guckt, halt so wenig wie möglich Zeit bei sowas liegen zu lassen. Ne?
Nur ein einziger Fahrer hat es geschafft, sich kein einziges Mal einzugraben. Nasser Al-Attiyah aus Katar mit seinem französischen Beifahrer Mathieu Boimel. Eigentlich sah der Araber vom ersten Tag wie der sichere Sieger aus.
Der ist einfach, der weiß, wie es funktioniert, der ist clever, kennt sich mit dem Terrain perfekt aus, der ist im Kopf klar, der weiß genau, wann er wo attackiert, wann er wo aufpasst. Also der ist für mich im Moment das Nonplusultra hier bei der ganzen Geschichte.
Genil de Villiers mit Dirk von Zitzewitz haben ebenfalls eine Bestzeit im Toyota Hilux hingelegt und sich zwischendurch auf die erste Position schieben können. Trotzdem fällt die Zwischenbilanz von Dirk von Zitzewitz reichlich gemischt aus, denn am Ende hat es für de Villiers und von Zitzewitz nur zu Rang 9 gereicht.
Für uns persönlich ist die Dakar toll gestartet. Anfangs lief es bei Genil und mir hervorragend. Unser Hilux hat super funktioniert. Wir haben das Rennen angeführt. Leider haben wir dann am dritten Tag einen Stein ungünstig getroffen. Das ist dieses Quäntchen Glück, das uns da gefehlt hat. Dadurch wurden wir jeglicher Siegchancen beraubt. Haben sehr viel Zeit verloren, waren anschließend Servicefahrzeug für unsere Teamkollegen. Haben direkt am nächsten Tag viel Zeit investiert, um dem Ten Brinke zu helfen, was ihm leider doch ziemlich geholfen hat. Also er ist weit zurückgefallen, genauso wie wir. Er hat letztendlich das Rennen nicht beenden können. Und ich bin froh, dass wir Teil des Teams sind und dazu beitragen konnten, dass Toyota diese Dakar gewinnt. Es war ein langer Weg. Seit 2011 bin ich bei Toyota und wir haben seitdem versucht, uns dem Sieg anzunähern. Hat natürlich gehofft, dass Schniel und ich, dass wir den Hilux als Erster ins Ziel bringen würden. Das ist nun verwehrt geblieben. Trotzdem ist es toll, dabei zu sein bei diesem historischen Erfolg. Also rundherum eine Dakar für uns. Ja, mit einem weinenden und einem lachenden Auge.
Timo Gottschalk, der mit Yazid Al-Rajhi im X-Raid Allradler auf Platz 7 ins Ziel gekommen ist, hat eine klare Meinung zu der Frage, ob Toyota oder Nasser Al-Attiyah in diesem Jahr derart überlegen gewesen sei.
Beides, glaube ich. Die Kombination, glaube ich, ist hier halt unschlagbar. Der Toyota läuft hier richtig gut, das Ding ist super. Denn mit einem Fahrer wie Nasser da oben drauf, also alles andere hätte mich enttäuscht, glaube ich. Also, weiß nicht, das war für mich schon mit wirklich ein Favorit gewesen hier.
In unserem Blog von der vorletzten Etappe auf pitwalk.de habe ich geschrieben, dass sich viele Motorradfahrer darüber gewundert haben, wie immens hoch das Tempo gewesen ist bei der Dakar in diesem Jahr. Das ist ihnen vor allen Dingen aufgefallen an jenem Tag, als sie gemischt mit Autos und Motorrädern auf die Reise geschickt worden seien. Gottschalk allerdings findet das nun weit weniger ungewöhnlich als die Biker.
Also ich würde sagen, es war schon immer so. Also ich finde nicht, dass Tempo viel schneller geworden ist. Wahrscheinlich hatten die noch nicht so den extremen direkten Vergleich, wie sie ihn jetzt vielleicht hatten. Daher kommt vielleicht die Aussage.
Trotzdem fällt auf, dass bei der ganzen Tempobolzerei dieses Jahr eine sehr hohe Verletztenrate zurückgelassen wird. Vor allen Dingen bei den Beifahrern. Und auch das kann Timo Gottschalk genau und logisch erklären.
Richtig, ja, der Fahrer hat immer die letzte Sekunde Zeit, sich zu verkrampfen oder sich anzuspannen. Der Beifahrer, wenn er gerade nicht rausguckt, eigentlich nicht. Deswegen, wie du sagst, haben die Beifahrer immer meistens das Nachsehen und sind eher verletzt als ein Fahrer. Das ist eigentlich überall so, ob es Rallye-Raid oder Rallye ist.
Zu den Verletzten gehört, allgemein bekannt mittlerweile, auch Tobi der Tapfere. So hat Heinz Kienigartner Tobi Price den Australier genannt, eingedenk seiner Kahnbeinverletzung und dem geschwollenen Handgelenk. Der Australier deswegen lange Zeit nicht im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen. Und KTM stand am Rande der Niederlage zum ersten Mal seit 17 Jahren. Sowohl Ricky Brabec von Honda als auch Adrian Vaumbelveren aus dem französischen Yamaha-Team schienen den Österreichern in diesem Jahr die Butter vom Brot ziehen zu können. Hat man bei KTM stets daran geglaubt, siegfähig zu sein? Oder haben die Österreicher mal gedacht, Mensch, jetzt sind wir aber fällig?
Nein, also es hat sich ja jeden Tag so weit hin und her verschoben, aber wir haben gewusst, wenn keiner Problem kriegt, dann wird das wirklich eine Sache, die so oder so ausgehen kann. Die letzten zwei Tage waren natürlich extrem. Also der Walkner hat gesagt, unglaublich, was die Motoren aushalten. Also sie sind in so einem weichen Scheiß umeinander gefahren und nur auf Vollgas die ganze Zeit. Das hat geglüht bis hinten raus, bis zum Ausbuchdämpfer, das ganze Zeug. Also er hat selber ganz verwundert gesagt, dass das Zeug aushält, das ist also schon wirklich. Und wir haben nicht das kleinste technische Problemchen gehabt, aber jetzt haben wir so, das ist schon super. Haben wir schon Freude damit.
Weniger Freude hat Kienigartner jetzt an der unmittelbaren Zukunftsplanung, denn die ist am letzten Tag der Dakar durch die ganzen Verletzungen nochmal ordentlich durcheinander geraten. Zur Erinnerung, es gibt ja nicht nur die Rallye Dakar im Marathonsport, auch wenn das große Aushängeschild ist. Vielfach schaut es zwar so aus, aber die Fahrer weder bei den Autos noch bei den Motorrädern fallen jetzt in eine Art Sommerschlaf. Ganz im Gegenteil, es gibt eine Marathon-Weltmeisterschaft für Motorräder, es gibt einen Marathon-Weltcup und einen Bacher-Weltcup für Automobile. KTM und Husqvarna sind werkseitig in der Marathon-WM mit dabei. Doch weil die beiden Rallye-Ställe jetzt vor einem Lazarett stehen, ändert sich die Zukunftsplanung ganz erheblich.
Der Walkner wird ziemlich sicher nächste Woche operieren gehen, das Kreuzband richten lassen. Das heißt, er wird dann einmal für 3 Monate Pause haben. Der Tobi wird jetzt einmal auch seine Wunden lecken. Ja, also, und wir hoffen ganz stark und werden auch schauen, dass er zu einem guten Arzt kommt, wo er sich das gut behandeln lässt, weil das Kahnbein haben wir beim Meo gesehen, bei dem ist dann überhaupt nicht mehr zusammengewachsen. Also das ist schon ein gefährlicher Knochen. Quintanilla muss auch schauen, dass er wieder auf die Füße kommt, aber bis zur Abu Dhabi Challenge sollte eigentlich ein Großteil wieder fit sein. Walkner höchstwahrscheinlich noch nicht dann, ja.
Tobi Price gehört als KTM-Teammitglied natürlich zum großen Fahrerkader von Red Bull und die Limonadenabfüller aus Österreich unterhalten in Fuschel am See in der Nähe von Salzburg ein eigenes Gesundheitszentrum für ihren Sportkader. Für Price eine ideale Gelegenheit, sich in Europa fit machen zu lassen unter kundigen Händen.
Nein, da wollen wir schon schauen. Also auch operiert ist er ja in Spanien unten vom Dr. Mir. Das ist der MotoGP-Handspezialist und ein Bekannter von uns. Also wird er auch wahrscheinlich wieder da hingehen und das anschauen zu lassen. Wir haben ja einen guten Arzt mit dabei, einen eigenen Teamarzt, der jetzt auch einen Kindergott verarztet. Der hat nach dem dritten Tag, glaube ich, ist er mit ihm reingefahren, hat er Röntgen machen lassen vom Tobi und hat gesagt, es war eigentlich alles noch genauso wie vor dem Start, hat sich nichts verschoben. Also es ist ja ein sehr, sehr kleiner Knochen, der da zusammengeschraubt worden ist, ja. Aber eben ein ganz schlecht durchbluteter, deshalb wächst er so schlecht.
X-Raid bestreitet mit den Allradlern ebenfalls den Marathon-Weltcup, aber auch ausgewählte offene Rallyes wie beispielsweise die Rallye Seidenstraße, einen zweiwöchigen Marathon von Russland nach China. Im vergangenen Jahr haben Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk jene Rallye Seidenstraße für X-Raid noch gewonnen. Doch auch Gottschalk weiß unmittelbar nach der Dakar noch nicht, was das weitere Rallye-Jahr für ihn vorsieht.
Also rundherum eine Dakar. Für uns ja, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Für uns persönlich nicht so gut gelaufen, fürs Team hervorragend. Und Jetzt schauen wir mal, wie es danach weitergeht.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das heißt für von Zitzewitz vor allen Dingen bei sich zu Hause an der Lübecker Bucht weiter an den eigenen Plänen arbeiten. Denn er möchte eigentlich nicht mehr länger Beifahrer sein, sondern ihm schwebt vor, umzusteigen auf die Side-by-Side-Kategorie. Er hat schon Can-Am-Maschinenmaterial zu Hause stehen. Er hat bereits 4 Side-by-Side-Marathon-Rallys im vergangenen Sommer und Herbst bestritten mit Podestplätzen. Einmal sogar nur aufgrund einer von South Racing nicht richtig organisierten Nachtankpause an einem scheinbar sicheren Sieg vorbeigeschrammt. Dirk von Zitzewitz also durchaus imstande, in der Side-by-Side-Kategorie auf Anhieb vorne reinzufahren. Dieses Jahr hätte er bei der Dakar eigentlich schon in solch einem Side-by-Side antreten wollen, aber es hat an der Finanzierung gehakt. Trotzdem arbeitet der Ostholsteiner jetzt mit Hochdruck daran, kommenden Sommer weitere Vorbereitungsrallyes zu bestreiten und dann bei der Dakar 2020 eben mit solch einem Side-by-Side mit diesem urigen Buggy im Westentaschenformat anzugasen. Der Umstieg steht unmittelbar bevor. Das war die heutige Ausgabe von Pitcast, dem neuen Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen, euer Norbert Ockenga.